Deutschlandfunk Nova. Update mit Ilka Knigge.
Macht das alles wieder rückgängig, das geht so gar nicht. So war in den letzten Tagen die Message vieler Landwirtinnen und Landwirte an die Ampel. Die sind ja nicht glücklich, dass die Subventionen beim Agrardiesel gestrichen werden sollen. Heute in Berlin, da hat die Politik nochmal auf die Details geschaut in Sachen Haushalt 2024. Wie das Sparprogramm nun wirklich aussehen soll, das ist unser erstes Thema hier gleich. Außerdem schauen wir Richtung Iran und Pakistan, die sind Nachbarn und in den letzten Tagen haben beide Staaten Ziele im jeweils anderen Land mit Raketen angegriffen.
Beide Seiten sagen ganz klar, wir greifen extremistische Gruppen an im jeweils anderen Land, aber wir greifen nicht den anderen Staat an.
Was dahinter steckt und ob dieser Konflikt eskalieren könnte, das kläre ich mit Politikwissenschaftlerin Christine Hellberg. Und es geht bei uns um tschechisches Bier. Um das gibt es Streit, denn die Regierung hat es teurer gemacht.
Jede Regierung, die die Bierpreise erhöht, stürzt. Sie wollen nicht, dass wir uns in Kneipen treffen und Spaß haben. Ich bin sauer, wie jeder Zweite hier.
Das und mehr hier im Update-Podcast vom 18. Januar 2024. Mein Name ist Ilka Knigge. Kommt gut durch.
Deutschlandfunk Nova.
Der Staat, der ist ja gerade so ein bisschen wie lahmgelegt. Der kann sein Steuergeld nicht ausgeben, zumindest nicht, was über das Aufrechterhalten der Verwaltung hinausgeht und über die Zahlung von Sozialleistungen zum Beispiel. Um wieder über alles Geld frei zu verfügen, muss der Bundestag nächsten Monat einem Haushaltsplan 2024 zustimmen. Und den bereitet in diesen Stunden der Haushaltsausschuss im Parlament vor. Diese Sitzung, die könnte bis in die Nacht gehen. Katrin Silke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ist denn schon was von der Finanzplanung durchgesickert?
Ja, ein bisschen was wissen wir. Zum einen wird wohl das Bundesinnenministerium mehr Geld bekommen, zweckgebunden für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das sind aber nur 200 Millionen extra für mehr Personal und auch für eine bessere IT. Und das soll zum Ziel haben, schneller mehr Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen gegen den Fachkräftemangel. Und zum anderen sollen so auch Asylanträge schneller bearbeitet werden können. Ja, und dann ist noch rausgekommen, dass die Jobcenter dem Bund wohl erstmal doch keine 1,5 Milliarden Euro zurückzahlen sollen müssen. Das war zeitweise mal geplant, um ein Defizit zu stopfen. Und darauf gekommen war der Bund, weil er der Bundesagentur für Arbeit während der heißen Corona-Phase mehrere Milliarden Euro gegeben hatte als Zuschuss.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte der Staat plötzlich überschüssiges Geld zu verteilen.
Ja, das scheint jetzt erstmal so, denn es sind auch schon laut Finanzministerium 6 Milliarden aus dem letzten Jahr übrig, aus ungenutzten Rücklagen. Aber solche Vorabmeldungen über unerwartete Geldgeschenke für bestimmte Behörden, die lese ich jetzt eher so wie eine schöne PR. Denn heute Abend oder heute Nacht folgt der gesamte Haushaltsplan und darin stehen dann für die allermeisten Behörden viel höhere Summen. Allerdings Summen, die sie einsparen müssen von ihren geplanten Ausgaben.
Ja, okay. Wieso?
Vor zwei Monaten hatte das Bundesverfassungsgericht den ursprünglichen Finanzplan für dieses Jahr gekippt. Das hatte zur Folge, dass die Regierung Teile des Budgets nochmal auf neue rechtliche Grundlagen stellen musste. Das klingt jetzt erstmal nach so einer juristischen Formsache, aber unterm Strich fehlen den Behörden jetzt insgesamt etliche Milliarden Euro.
Weiß man denn schon, welche Behörden genau einsparen müssen?
Das ist auch teilweise schon bekannt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit soll weniger Geld bekommen. Das heißt weniger Entwicklungshilfe für Menschen in armen Regionen im Ausland. Außerdem auch weniger Geld für humanitäre Hilfen in Krisengebieten. Und es soll auch weniger Geld in Klimaschutzprojekte fließen. Oder auch Sozialversicherungen, die sollen weniger vom Steuergeld erhalten als geplant. In Deutschland werden zum Beispiel die Renten- und die Pflegeversicherung vom Bund mitfinanziert.
Und das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, die Bäuerinnen und Bauern.
Genau,
trifft es.
Genau. Der Agrardiesel für landwirtschaftliche Betriebe ist bis jetzt steuervergünstigt. Und auch wenn es große Proteste gibt und gab, es scheint gerade nicht so, als ob der Haushaltsausschuss denen nachgibt. Das heißt, der Sprit wird für die Bäuerinnen Bäuerinnen und Bauern teurer. Aber auch für andere fallen höhere Steuern an, zum Beispiel auf Flugtickets. Und morgen sollen dann die Details des Haushalts in Pressekonferenzen erläutert werden. Wir haben auch schon gehört, dass geplante Kürzungen vom Bürgergeld doch noch wegfallen könnten. Aber das wird dann alles die Regierungskoalition genau erklären. Endgültig beschließen müssen all diese Pläne vom Haushaltsausschuss noch die Abgeordneten im Parlament. Und das soll dann nächsten Monat passieren.
Es läuft in Berlin gerade die vielleicht entscheidende Sitzung vom Haushaltsausschuss im Bundestag, der die Milliardenlücke im Etat der Bundesregierung ausgleichen soll. Katrin Silker aus den Nova-Nachrichten war das mit den ersten Infos. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Iran hat diese Woche militärische Schläge im Irak, in Syrien und zuletzt in Pakistan durchgeführt. Das pakistanische Militär hat jetzt prompt geantwortet und ebenfalls auf iranischem Staatsgebiet Ziele angegriffen. Pakistan und Iran, die sind Nachbarn. Und die Lage in der Region, die ist ja sowieso schon angespannt. Jetzt sagen beide aber, wir haben ja eigentlich gar nichts gegen den Nachbarn an sich. Ob sich da jetzt eine neue Krise anbahnt, das kann ich mit Politikwissenschaftlerin Christine Hellbeck besprechen. Frau Hellbeck, wir sprechen da über zwei Länder, die militärisch hochgerüstet sind. Wie genau werden diese Angriffe auf souveränes Staatsgebiet denn begründet?
Beide Seiten sagen ganz klar, wir greifen extremistische Gruppen an im jeweils anderen Land, aber wir greifen nicht den anderen Staat an. Mhm. Das heißt, die Führung in Teheran hat schon am Dienstag bei ihren Angriffen in Pakistan gesagt, wir haben gar nichts gegen euch als Staat, sondern das ist eine terroristische Gefahr, die von eurem Staatsboden ausgeht. Darauf reagieren wir. Und jetzt sagt das pakistanische Außenministerium, wir respektieren natürlich die Souveränität des Iran. Wir sind ja befreundete Völker, freundschaftlich verbunden, aber eben von eurem Staatsgebiet geht auch eine extremistische Gefahr für uns aus. Und das Interessante ist eigentlich, dass es dabei um diese Region Baluchistan geht. Mhm. Und Baluchistan ist aufgeteilt zwischen Iran und Pakistan. Also der westliche Teil von Baluchistan liegt im Iran und der östliche Teil liegt in Pakistan. Und da operieren eben verschiedene aufständische Gruppen, die sich mehr Autonomie wünschen. Manche wollen auch ein unabhängiges Baluchistan für ihr eigenes Volk. Und dieses Volk der Balutschen, die leben nicht nur im Iran und in Pakistan, sondern auch in Afghanistan. Das heißt, eigentlich kämpfen die beiden Länder gegen die gleiche Gefahr, so eine Autonomiebestrebung, solche Gruppen. Aber sie werfen sich eben gegenseitig vor, dass man die Extremisten von ihrem Territorium Angriffe auf das andere Land verüben lässt. Das ist der Vorwurf, immer wieder.
Dann lassen Sie uns doch mal schauen, ob diese Rhetorik stimmt. Welche Ziele werden da konkret attackiert?
Beide Staaten sagen, sie haben bewaffnete Gruppen getroffen. Also die Pakistanis sagen, das waren Terroristenverstecke, die wir jetzt gezielt, präzise getroffen haben. Dabei sind auch mehrere Terroristen getötet worden. Da sagen die iranischen Medien, es sind 10 Menschen gestorben, darunter 3 Frauen und 4 Kinder. Und umgekehrt ist es ganz ähnlich gewesen. Also am Dienstag hat der Iran ja gesagt, wir haben jetzt hier die Extremistengruppe Jaish-e-Adl getroffen in Pakistan. Und die Pakistanis sagen, naja, ihr habt 2 Kinder umgebracht. Diese Jaish-e-Adl Gruppe, die wurde mal 2012 gegründet von Mitgliedern einer radikalen sunnitischen Bewegung und die hat durchaus in den vergangenen Jahren auch immer wieder Anschläge im Iran verübt. Also dort ist sie deswegen auch als Terrororganisation eingestuft und es gab gerade im Dezember einen größeren Anschlag mit 11 Toten auf ein Polizeipräsidium im Südosten des Iran. Also da gibt es schon eine terroristische Aktivität, aber wer da nun genau gestorben ist, ist auch wirklich schwierig zu beurteilen von hier aus.
Warum kommt es denn gerade jetzt zu diesen gegenseitigen Angriffen? Der Iran, der hatte ja diese Woche auch schon Ziele im Irak und auch noch in Syrien angegriffen.
Ja, ich denke, der Iran fühlt sich gerade in der Defensive. Er will Stärke zeigen nach außen, auch um im eigenen Land glaubwürdig zu bleiben. Denn wir hatten ja vor 2 Wochen diesen schrecklichen Terrorangriff in Kerman, wo mehr als 80 Menschen gestorben sind. Und diesen Anschlag musste die iranische Führung irgendwie rächen. Außerdem passieren ja auch seit dem 7. Oktober, also seit dem Krieg in Gaza, immer wieder gezielte Tötungen in der Region. Das heißt, Israel hat gezielt nicht nur Hisbollah-Kommandeure getötet im Libanon und Hamas-Kommandeure in Syrien und im Libanon, sondern zum Beispiel auch einen iranischen General in der Nähe von Damaskus. Und das sind ja alles Verbündete auf Irans sogenannte Achse des Widerstands. Und deswegen hat der Iran das Gefühl gehabt, man muss jetzt reagieren. Man sagt, ja, wir müssen unsere Feinde eben einhegen. Das sind einerseits sunnitische Extremistengruppen, aber auch der israelische Mossad, der ja da immer mit ins Spiel gebracht wird. Und der Iran sendet vor allem eine wichtige Botschaft aus. Er sagt eigentlich mit diesen Angriffen, wir wollen ja gar nicht direkt gegen die USA und gegen Israel kämpfen. Ja, da können wir auch nur verlieren. Aber wir sind in der Lage, mit unseren Raketen inzwischen so weit zu fliegen, dass wir Tel Aviv in Israel treffen könnten. Mhm. Denn dieses Ziel in Syrien zum Beispiel war mehr als 1200 Kilometer weit entfernt. Das heißt, es ist eben die Botschaft, wir wollen keine Konfrontation mit euch, also USA und Israel, aber wir könnten es. Das heißt, so eine Art Abschreckung mit einer wohlkalkulierten Eskalation.
Also ziemlich komplexe Situation. Jetzt schauen wir nochmal auf Pakistan. Da sprechen wir von einer Atommacht. Wie gefährlich kann denn dieser Konflikt da noch werden?
Es gab ja zuletzt sogar eine Annäherung zwischen beiden Ländern und das waren eigentlich ganz positive Entwicklungen. Man hat sogar im Sicherheitsbereich zusammen kooperiert, man hat eine gemeinsame Übung der Marine zum Beispiel abgehalten und der iranische Außenminister hatte auch gerade den pakistanischen Premierminister sogar in Davos beim Weltwirtschaftsforum getroffen. Man fragt sich also, warum kommunizieren die nicht besser? Die könnten sich ja vielleicht mal vorher absprechen und ich denke, da fehlt einfach das Vertrauen. Also ich glaube, der Iran hat gedacht, wenn sie Bescheid sagen, dass sie diese Gruppe treffen wollen, diese Jaish-e-Atl-Gruppe, dann werden die womöglich vorab informiert. Das ist übrigens auch geschichtlich in der Vergangenheit immer so gewesen, dass zum Beispiel die USA 20 Jahre lang bei ihren Angriffen auf Al-Qaida und Osama bin Laden, die sich ja in Pakistan versteckt hielten, da hat man auch nie die pakistanische Regierung vorher informiert, eben aus Angst, dass irgendjemand solche Informationen weiterleitet. Also ich denke, das wird nicht weiter eskalieren. Ich glaube nicht, dass Iran oder Pakistan daran ein Interesse haben. Außerdem gibt es jetzt ja auch schon Angebote da zu vermitteln, vor allem von China. Für China sind das beide ganz wichtige Nachbarstaaten, die sagen ganz klar, also wenn ihr hier irgendwie Unterstützung braucht bei der Deeskalation, wir wollen eine konstruktive Rolle spielen. Die Türkei hat sich auch angeboten und ich denke, der Iran ist sowieso schon so unter Druck. Auf der anderen Seite mit Israel und Hisbollah und diesem Thema und Pakistan hat demnächst Wahlen, die haben eine Menge innenpolitischer Probleme, da finden im Mai Wahlen statt. Ich denke nicht, dass das weiter eskalieren wird.
Sagt Politikwissenschaftlerin Christine Hellberg. Sie ist unsere Expertin für die Region. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer soll das eigentlich tragen? Das könnt ihr euch gerade wieder denken bei der Pariser Fashion Week. Da sieht man ja immer jede Menge schicke Menschen in wahnsinnig extravaganten Outfits und die trägt kaum einer. Warum das kaum einer tut und sich dieser ganze Aufriss trotzdem unglaublich für die Luxusunternehmen lohnt, darüber spreche ich jetzt mit Gregor Lischka, unserem Wirtschaftskorrespondenten in Frankfurt. Gregor, du kannst es mir sagen.
Ob sich Haute Couture rechnet? Ja, also auf den ersten Blick nicht wirklich. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt mal nach Paris umschaut, auf die Fashion Week da stellen dann die großen Luxushäuser die Haute Couture vor und die Mode, die dort dann präsentiert wird, das ist natürlich viel kreative Inspiration für auch andere Marken. Das ist teilweise auch sehr schönes Kunsthandwerk. Nur Geld verdient damit eigentlich kaum einer. Also die Herstellungskosten sind extrem hoch, kann man sich auch vorstellen bei diesen wahnsinnig extravaganten Outfits. Dann sind das meistens auch noch Einzelteile. Und oft sind die auch gar nicht dafür bestimmt, überhaupt irgendwann mal in Serie zu gehen oder dass die überhaupt verkauft werden. Also auf den ersten Blick ist diese ganze ausgefallene Haute Couture tatsächlich ein ziemliches Verlustgeschäft.
Wenn du jetzt auf den ersten Blick sagst, dann würde ich sagen, es gibt einen zweiten und es lohnt sich doch irgendwie.
Genau, es ist so ein bisschen abstrus. Es ist letztendlich, könnte man sagen, eine Form von Marketinginvestition. Mhm. Also die Unternehmen bleiben so im Gespräch. Wir gucken alle auf Social Media und sind fasziniert von Gucci oder Dior's neuesten Styles. Schaffen letztendlich so eine Art Zauber um sich herum und ihre Produkte. Und das erlaubt es ihnen dann wiederum an anderer Stelle deutlich mehr Geld zu verlangen zu können. Also zum Beispiel bei den Parfums, den Klassikern, Handtaschen und so weiter. Da sind diese sogenannten Margen, also die Gewinnspannen, die die Unternehmen mit ihren Produkten erzielen, in der Regel sehr, sehr hoch. Und um das mal so als ein bisschen plastisch zu machen, in der Herstellung ist so ein Edelparfum meistens gar nicht so teuer, kostet vielleicht 10, 20 Euro in der Herstellung, aber von uns Kundinnen und Kunden kann man dann auch schon mal schnell 100, 200 oder je nach Kunde auch mal 1000 Euro aufwärts verlangen und da machen die Unternehmen natürlich jede Menge Geld mit.
Warum funktioniert das denn auch bei den Kundinnen und Kunden? Also warum sind die denn bereit, so viel Geld für Luxus auszugeben beziehungsweise dann auch so viel draufzuzahlen, hast du ja gerade gesagt?
Ja, also das kennen wir letztendlich wahrscheinlich selber so ein bisschen von uns, dass man einfach gerne vielleicht auch was Schönes trägt oder dass man eine Marke hat, wo man irgendwas repräsentiert. Aber gerade bei diesen teuren Luxusprodukten spielt auch eine besondere Form von so Geltungskonsum, nennt man das, eine Rolle. In der Ökonomie wird das auch als Veblen-Effekt bezeichnet. Und dieser Veblen-Effekt beschreibt einfach das Phänomen, dass Menschen bestimmte Produkte gerade deshalb kaufen, weil sie besonders teuer sind.
Ja, das klingt natürlich ein bisschen paradox. Also dieser normale Preismechanismus, der ist ja eigentlich, je teurer was ist, desto weniger wird das gekauft. Und das gilt jetzt hier dann nicht.
Genau, das gilt nicht. Es ist eigentlich fast schon umgekehrt. Für manche Kunden wird ein Produkt erst dann interessant, wenn sie dafür richtig viel Geld ausgeben müssen. Und das ist natürlich für die Luxusindustrie eine sehr, sehr schöne Sache, ein schönes Geschäftsmodell.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Genau, und das Geschäft mit diesen ganzen Luxusartikeln ist auch alles andere als nischig. Also man denkt ja vielleicht, extravagante Outfits und so, aber wenn man das jetzt mal zusammenfasst, das sind insgesamt 350 Milliarden Euro Umsatz jährlich, die in der Luxuswelt so umgesetzt werden. Und wir haben das mal für unseren neuen Podcast, der heute startet, What the Wirtschaft heißt der bei Deutschlandfunk Nova, mal in ein Verhältnis gesetzt und so getan, als wäre diese gesamte Luxusindustrie ein Land. Und dann wäre dieses Land des Luxus einfach die 44. größte Volkswirtschaft der Erde.
Das ist schon krass, das ist eine Menge. Also weil es geht ja letztlich um Produkte wie irgendwie Handtaschen, Parfüms, Lippenstifte und so weiter, die vielleicht auch erstmal niemand wirklich braucht, ne? Also es ist zumindest nicht lebensnotwendig.
Ja, es ist schon ein bisschen ironisch, dass auch der aktuell reichste Mensch der Welt jemand ist, der mit Handtaschen, Birkenstocks und Lippenstiften sein Geld verdient. Also laut aktuellem Forbes-Ranking ist nämlich der Eigentümer von LVMH, das ist der größte Luxuskonzern der Welt, Bernard Arnault der reichste Mensch der Welt. Also es ist eine spannende Branche.
So, und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann könnt ihr das tun. Du hast es eben gesagt, heute startet der neue Wirtschaftspodcast von uns, von Deutschlandfunk Nova. Du, Gregor, bist auch Teil des Teams. Magst du vielleicht noch ein bisschen mehr zu einem Podcast erzählen?
Ja, also alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge zu einem Wirtschaftsthema, wo wir drüber gestolpert sind und so gefragt haben, hey, was zur Hölle ist denn da schon wieder los? Das kennt man wahrscheinlich aber auch als Hörer bei Wirtschafts- oder Finanzthemen, dass man da häufig irgendwie so denkt, hä, was ist denn da jetzt schon wieder los? Und da wollen wir so einen spielerischen Zugang zu schaffen, um zu verstehen, wie Wirtschaft und Finanzmärkte so auch unseren Alltag prägen. Oder auch andersrum, was so alltägliche Dinge wie eine Sektflasche oder Fotos von Haute Couture auf Social Media über die Wirtschaftswelt erzählen. Und in unserer zweiten Folge, die auch heute startet, geht es dann auch um die Frage, wie zum Beispiel was vermeintlich Triviales wie Raucherpausen so über unseren Arbeitsmarkt erzählen.
Der Podcast heißt What the Wirtschaft und den gibt es ab heute überall, wo es Podcasts gibt, auch zum Beispiel in der DLF Audiothek App.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht nicht um die Bahn, es geht nicht um die Bauern, aber gerade trendet ein Begriff in den sozialen Netzwerken, der nennt sich Strike Germany. Offenbar ein Netzwerk, das Künstlerinnen und Künstler weltweit auffordert, Kultureinrichtungen in Deutschland zu bestreiken. Und der Grund ist, sie sollen zu Israel freundlich sein und würden Palästina diskriminieren. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Was wird denn da genau gefordert?
Also es wird von Künstlerinnen und Künstlern gefordert, zu gewissen Kulturveranstaltungen nicht mehr hinzugehen. Also dass DJs zum Beispiel nicht mehr im Berghain auflegen sollen. Mhm. Erzähle ich auch gleich noch mehr drüber über diese Geschichte. Deutschen Kultureinrichtungen wird vorgeworfen, das Recht auf freie Meinungsäußerung und insbesondere die Solidarität mit Palästina zu unterdrücken. So, jetzt die Hintergründe. Das könnten auch die Pläne des Berliner Kultursenators Joe Ciallo sein. Der möchte ja öffentliche Fördergelder für Kulturprojekte künftig koppeln an so eine Antidiskriminierungsklausel. Mhm. Also da geht es auch um ein Bekenntnis gegen Judenfeindlichkeit. Da gibt es Vermutungen, dass dieses Strike Germany mit seinen pro-palästinensischen Haltungen das ablehnt.
Sind aber nur Vermutungen.
Ja, viel Konkretes ist über Strike Germany auch nicht rauszufinden. Es gibt eine Seite bei Insta, es hat so 4.500 Follower, 20 Posts sieht man da, aber das sind alles irgendwie nur so Kacheln. Da steht dann Strike Germany drauf oder Free Palestine. Die Website ist einfach nur so grüne Schrift auf schwarzem Grund, sehr viel grüne Schrift. Das sieht irgendwie ziemlich schnell zusammengezimmert aus. Es gibt eine E-Mail-Adresse, und da hat mir eben gerade jemand anonym geantwortet. Ja, irgendwie mit so einer Standardantwort, die auch im Netz dann steht. Es sei eine breite Koalition in Berlin lebender KünstlerInnen, FilmemacherInnen, AutorInnen und KulturarbeiterInnen.
Also man weiß nicht, wer dahinter steckt, wer das organisiert hat, aber es haben schon Künstlerinnen und Künstler unterschrieben.
Ja, auf der Seite stehen über 1000 Namen, die alle aus dem künstlerischen Bereich kommen sollen. Ich bin die Liste jetzt mal so stichprobenartig durchgegangen. Viele Namen konnte man leider gar nicht verifizieren, war nicht aufzufinden, auch Google irgendwie. Ne? Ich habe Menschen angeschrieben, da kam leider auch keine Antwort. Der bekannteste Name, der da steht, den man vielleicht kennen könnte, ist der von Annie Ernaux. Das ist eine 88-jährige Schriftstellerin aus Frankreich. Sehr boykottfreudig. 2019 hat sie zum Boykott vom Eurovision Song Contest in Tel Aviv aufgerufen. Ihr wird auch ja, so eine Nähe zur BDS-Bewegung vorgeworfen.
Und denen wird ja Antisemitismus vorgeworfen.
Genau, und deshalb wird die Strike Germany Bewegung auch kritisch gesehen. Der Historiker Uwe Jensen zum Beispiel, der hat den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur ein Interview gegeben. Der findet, dass dieser Zusammenschluss zu sehr spaltet.
Die Erklärung, die man da jetzt unterschreiben soll, setzt quasi auch schon voraus, dass diese Kultureinrichtungen problematisch sind und ein Problem mit Antisemitismus haben. Und das kann doch eigentlich keine Lösung sein. Gerade ein so komplexer Zusammenhang wie Nahostkonflikt und Antisemitismus, den es natürlich gibt, der muss besprochen werden. Und es ist auch aufklärerische Arbeit, finde ich, der Kulturinstitutionen, diesen Zusammenhang zu klären, zu erklären und darüber Aufklärungsarbeit zu machen.
Und da würde eben so ein Boykott oder ein Streit nicht helfen.
Dann lass uns mal gucken, wen es bisher getroffen hat. Du hattest eben das Berghain genannt in Berlin.
Das Berghain steht auf der Liste. Da ist Folgendes passiert. Der DJ Arabian Panther, der wirft dem Club vor, ausgeladen worden zu sein. Er sagt, wegen seiner pro-palästinensischen Haltung. Das Berghain sagt, nö, das war wegen Renovierungsarbeiten. Also da steht Aussage gegen Aussage. Aber andere Künstler haben dem Club wohl dann jetzt auch schon abgesagt. Dazu wollte sich das Berghain bis heute Abend noch nicht äußern.
Einen weiteren Fall gibt es noch, den Fischer Verlag in Hamburg.
Ja, da hat die bosnische Autorin Lana Bastičić die Zusammenarbeit beendet, weil sie sich an eine andere Haltung zum Gazakrieg gewünscht hätte vom Verlag. Also der hatte auf seiner Seite, der Verlag, ein Statement gegen Rassismus und Antisemitismus veröffentlicht, was sie wiederum als antipalästinensisch aufgefasst hat. Lana Bastičić, die meint auch, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Schreibt das wiederum aber öffentlich auf ihrem Insta-Account. Also es ist kompliziert, aber solange man eben nicht weiß, wer diese Aktion Strike Germany organisiert, muss man da sehr vorsichtig drauf gucken.
Also falls euch das auch in Social Media gespült wird, wisst ihr Bescheid. Strike Germany, eine Liste von Künstlerinnen und Künstlern, die deutsche Kultureinrichtungen bestreiken wollen. Noch weiß man nicht, wer dahinter steckt. Deshalb lassen sich viele Sachen nicht überprüfen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat's probiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei uns sind die Bauern auf den Barrikaden, Agrardiesel sage ich an der Stelle nur. In unserem Nachbarland in Tschechien, da ringen sich gerade vor allem Biertrinkerinnen und Biertrinker auf, denn die tschechische Regierung, die hat es wirklich gewagt, den Preis für Bier zu erhöhen durch eine höhere Mehrwertsteuer. Und das kommt bei vielen Tschechinnen und Tschechen überhaupt nicht gut an. Schließlich sind die das Biertrinkervolk numero uno auf der Welt. Nirgendwo gibt es einen höheren Pro-Kopf-Bierkonsum. Die trinken im Schnitt 136 Liter im Jahr. Freunde, Deutschland abgeschlagen auf Platz 4 mit 92 Litern. Das muss man sich erstmal reinziehen. Nicht nur die Tschechen, sondern auch deutsche Partytouristen in Prag. Die müssen inzwischen aber eben mehr zahlen für ihr Bier. Gucken wir drauf mit unserer Korrespondentin in Prag, Marianne Allweis. Ist Bier so eine Art Heiligtum in der tschechischen Kultur?
Ja, das ist das Klischee, aber daran ist auch wirklich viel dran, denn die tschechische Kneipe, die gilt als gemeinsames Wohnzimmer oder auch als Kirche. Und angeblich sind die tschechischen Dörfer rund um Kneipen entstanden. Danach erst kamen die Kirchen, dann die Häuser. Und Kirchen, die haben im atheistischen Tschechien wenig Bedeutung. Vereine sind auch nicht so stark wie bei uns. In Wohnungen lädt man sich seltener ein. Da trifft Mann und Frau sich abends in der Stammkneipe für ein oder auch 10 Bier. Und es gibt auch unglaublich viele Kneipen. Also gab es, denn das Kneipensterben, das ist seit Jahren ein Riesenthema. 20.000 waren es vor 10 Jahren, zuletzt noch 10.000. Tendenz sinkend wegen Corona, wegen der enorm hohen Inflation und jetzt auch noch wegen der Steuerreform.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über die Preise reden. Also wie viel teurer ist das Bier jetzt geworden und was kostet dann einfach so ein Bier? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist unterschiedlich. Einige Kneipen haben noch viel Bier gebunkert, andere ihre Preise im Dezember schon moderat erhöht, damit jetzt der Januarschock nicht ganz so groß ist. Im Schnitt ist der Preis für einen halben Liter um umgerechnet 20 Cent gestiegen, auf dem Land weniger, in Prag natürlich mehr. Hier im Zentrum in Prag, da kostet der halbe Liter Pilsner, also der Goldstandard, jetzt 70 bis 80 Kronen, so um 3 Euro. In Pilsen 2, in der Dorfkneipe das lokale Bier vielleicht auch mal nur 1,40.
Ja, das ist schön, wenn man irgendwie deutsches Gehalt hat, da können wir nur von träumen. Die Regierung, die möchte jetzt sparen bzw. mehr Geld einnehmen durch die höhere Mehrwertsteuer auf das Bier. Warum ist das so nötig?
Der tschechische Staat, der ist hoch verschuldet, so hoch wie noch nie, nicht so hoch wie in Deutschland. Aber das kleinere Tschechien kann sich so hohe Kredite einfach nicht leisten, die Renten auch nicht mehr garantieren, das sagt zumindest die Regierung. Wo unsere kleine FDP in Finanzfragen und auch bei der Schuldenbremse steht, das vertritt hier die größte Regierungspartei des Premierministers. Und die kennt bei dem Thema keine Gnade, hat hier Subventionen gekürzt, da Steuern erhöht. Das betrifft Firmen, das betrifft Grundbesitzer, das betrifft Autofahrer, auch Lebensmittel, also quasi alle.
Wie stark ist denn die tschechische Bierlobby? Also könnte die diese Mehrwertsteuererhöhung noch zurückdrehen?
Die Bier-, auch die Brauereilobby ist stark, laut, gerade überall zu hören und zu lesen. Aber streiken können Kneipen oder Brauereien ja wirklich schlecht, gerade wenn sie wirtschaftlich schon so angeschlagen sind. Mhm. Es hat im November einen landesweiten Streik gegen die Sparpolitik gegeben. Aber die Schankbierreform ist jetzt mit diesem Sparpaket durchs Parlament vom Präsident unterschrieben und seit dem 1.1. in Kraft.
Also da ist auch nichts mit, die Regierung könnte gestürzt werden am Ende über diesen Bierpreis, oder was man da teilweise gehört hat?
Die tschechische Regierung, das muss man schon sagen, die ist noch unbeliebter als die deutsche, kaum vorzustellen. Mhm. Nur noch 17% sind in der aktuellsten Umfrage mit ihr zufrieden. Mit der Ampel, da sind es ja immerhin noch 19%. Ähnlich wie in Deutschland hat die Regierung auch noch 2 Jahre. Stand jetzt hätte die Koalition schon längst keine Mehrheit mehr. Aber da kann noch viel Wasser die Moldau runterfließen. Das unpopuläre Sparpaket, ihr größtes Projekt, das ist durch. Und Tschechinnen und Tschechen, die sind nicht unbedingt bekannt dafür, auf die Barrikaden zu gehen. Die gehen in die Kneipe, das ist Teil dieser Kneipenkultur, auch jetzt noch, lassen dort ordentlich Dampf ab, trinken vielleicht dann weniger Bier, aber gehen am nächsten Morgen meist brav zur Arbeit statt zur Revolution. Auch das gehört hier dazu.
Sagt Mariana Allweis, sie ist unsere Korrespondentin in Prag und wir haben darüber gesprochen, dass in Tschechien das Bier teurer wird durch eine Mehrwertsteuererhöhung und dass das ein großer Aufreger ist. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.